Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Was läuft schief mit unserem Geld? Nein, nicht Bitcoin, sondern das andere Geld. Euro, Dollar, die Fiat-Währungen, die seit 1971 so losgelöst sind von der Realität wie noch nie zuvor. Ökonom Gunter Schnabel ist einer der ganz wenigen, die sich auf wissenschaftlicher, auf der absoluten Top-Ebene eben beschäftigen mit der Austrian School of Economics und wirklich die Frage stellen, welche Rolle weiches Geld spielt in der Geschichte und warum es eben solche negativen Folgen hat auf die Art und Weise, wie wir leben, auf die Wirtschaft und einfach diese fast schon ja, zersetzende Wirkung hat auf die Moral, möchte ich sagen, oder die Zukunftsaussichten der Menschen und warum wir jetzt in einer Situation sind, in der das immer virulenter wird. Wir schauen uns da die Geldgeschichte an, wir zählen die Argumente auf, wir sehen uns natürlich auch die spezielle deutsche Geschichte mit der D-Mark, der besten Fiat-Währung noch an und dann stellen wir uns die Frage, wie Bitcoin das fixen kann, weil das ist ja wohl der Kern der ganzen Sache, dass wir von einem weichen, kaputten Geld zu einem harten, funktionierenden gehen. Und wenn ihr auch zu einem harten, funktionierenden Geld gehen wollt, dann macht ihr das natürlich am besten bei Coinfinity und nutzt den Code WASBITCOINBRINGT für 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten beim Kauf, Verkauf, Sparplan von Bitcoin. Lightning-Netzwerk ist auch integriert, genauso wie eine Wallet, die ihr euch dort anlegen könnt. Und jetzt geht's los mit der Diagnose zum Geldsystem mit Gunter Schnabel. Ich freue mich, ganz herzlich zu begrüßen zum dritten Mal und diesmal in Person bei Was Bitcoin bringt, Professor Gunter Schnabel. Servus.
Servus Nico, vielen Dank für die Einladung nach Wien.
Wir sind heute auf einem halben Auswärtsspiel. Für all diejenigen, die uns über Video zugeschaltet sind, sozusagen werden, wird auffallen, wir sitzen nicht vor meiner normalen Wand, sondern vor einem Wald. Wir sind heute bei meinen Freunden von Selektiv, dem österreichischen Wirtschaftsnewsletter, dem täglichen Wirtschaftsnewsletter. Und wir machen nachher auch noch für Selektiv eine Sendung. Also da haue ich dann gerne den Link hinein in die Beschreibung für alle, die das interessiert. Gunter, was bringt dich in die Stadt?
Ja, ich war letztes Wochenende beim Herrn Ronheimer bei der Austrian Academy am Samstag und jetzt am Sonntag habe ich einen sehr, sehr schönen Tag in Wien genossen, habe mir die schöne Stadt angeschaut und jetzt geht's wieder los hier mit Interviews mit Nico.
Sehr schön. Beim Ronheimer warst du Austrian Academy, es gibt noch jemanden, der die Austrian Economics in Österreich hochhält.
Richtig, und das ist die erste Adresse, würde ich sagen, in Österreich.
Ja, jetzt wo der Rahim ja ausgewandert ist in die Schweiz und der Ronheimer kam ja aus der Schweiz, das ist ganz lustig, also wir tauschen die Leute so ein bisschen. Was war das Thema?
Das Thema, es gab zwei Themen, also erstens Inflation und das zweite Thema war Konjunkturtheorie aus keynesianischer und österreichischer Sicht.
Wo stehen wir in der Konjunktur aus der beiden Perspektiven? Kannst du das kurz zusammenfassen?
Naja, das ist jetzt in der Regel komplex. Also die Keynesianer, für die fällt ja die Krise immer vom Himmel und die keynesianische Theorie setzt dann ein, wenn es um die Frage geht, ob ich die Konjunktur in der Krise stabilisieren soll. Und die Keynesianer sagen natürlich ganz klar ja und zwar mit schuldenfinanzierten Staatsausgaben und dahinter steht dann natürlich auch der Ankauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank. Bei den Österreichern ist es ein bisschen anders. Die versuchen erstmal die Gründe für Konjunkturzyklen zu verstehen. Bei der monetären Überinvestitionstheorie von Mises und Hayek sind es dann Verzerrungen bei den Zinsen, die durch das Bankensystem oder auch durch die Zentralbank ausgelöst werden. Und jetzt konkret, wenn wir das in die Gegenwart bringen, haben wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten die Zentralbanken Boomphasen angestoßen, dadurch, dass sie die Zinsen zu niedrig gesetzt haben. Aber das hat dann Spekulationswellen auf den Finanzmärkten angestoßen, die dann früher oder später auch in Finanzmarktkrisen geführt haben. Und die Krisen haben dann noch größere geldpolitische Rettungsaktionen nach sich gezogen. Das führt dann über die Zeit hinweg dazu, dass die Bilanzen der Zentralbanken immer weiter wachsen und auch die Ausgabenspielräume der Staaten immer weiter ausgeweitet werden, dadurch, dass die Zentralbanken Staatsanleihen kaufen. Aber wir sehen dann auch, dass die Schulden immer weiter wachsen. Und wir können auch argumentieren auf der Grundlage der österreichischen Konjunkturtheorie, dass das Ganze dann irgendwann auch Grenzen hat. Auch deshalb, weil die Glaubwürdigkeit der Institutionen, der Zentralbanken, der Staaten unterwandert wird und auch die Glaubwürdigkeit des Geldes.
Da sind wir schon mitten beim Thema, das ist eigentlich wunderbar. Ich wollte mit dir nämlich über genau das sprechen, die Glaubwürdigkeit des Geldes und die Vor- bzw. Nachteil von dem, was wir Fiat Money nennen, das Geld, das wir heute haben. Wo stehen wir da deiner Meinung nach jetzt? Weil ich frage mich die ganze Zeit, naja, auf diesem Weg dieser, Mises würde es nennen, Interventionsspirale, die du gerade skizziert hast, wann gibt es da einen Ausstieg? Weil ich denke mir, eigentlich wird es ja, es wird zwar immer schlimmer, aber die Chance, dass dann irgendwie jemand einen Österreicher anruft, also einen österreichischen Ökonomen und sagt, ja, was sollen wir machen? Und der sagt, na, am besten gar nichts, die sehe ich halt dann auch nicht.
Richtig, also der Ausstieg ist sehr viel schwieriger als der Einstieg. Also der Einstieg ist ja dadurch erfolgt, dass man zunehmend in Zeiten von Finanzkrisen die Zinsen sehr stark gesenkt hat und nachdem die Zinsen den Nullpunkt erreicht hatten, dann auch angefangen hat, im großen Umfang Wertpapiere zu kaufen, insbesondere Staatsanleihen. Das Ganze ist dann unter dem Begriff Quantitative Easing oder quantitative Lockerung gelaufen. Und das hat aus meiner Sicht, ich nenne es immer den fiskalischen Honeymoon, die fiskalischen Flitterwochen geschaffen, weil je mehr Staatsanleihen die Zentralbanken gekauft haben, desto mehr konnten die Staaten natürlich auch ihre Ausgabenverpflichtungen ausweiten und die Staatsverschuldung konnte auch immer weiter steigen, ohne dass es zu einer Staatsschuldenkrise gekommen ist. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht. Also irgendwann kann ich sagen, kann die Verschuldung nicht weiter wachsen, weil die Glaubwürdigkeit des Staates erodiert, dass er seine Staatsschulden bedienen kann. Oder der umfangreiche Ankauf von Staatsanleihen führt dann zu Inflation. Und Inflation hat immer negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Das heißt, die Wirtschaft wächst nicht mehr so stark oder sie schrumpft sogar. Und manche Teile der Bevölkerung profitieren von der Geldschwemme, sie profitieren auch von zusätzlichen Staatsausgaben, aber andere Teile der Bevölkerung leiden darunter, sie leiden unter Kaufkraftverlusten und das kann dann dazu führen, dass sich die politische Landschaft polarisiert. Die Verlierer dieses Prozesses wandern an die Ränder und das ist was wir jetzt überall auf der Welt, insbesondere in den westlichen Industrieländern, sehr klar beobachten können. Und von daher kann man sagen, naja, wenn es zu Krisen kommt, können Zentralbanken die Probleme immer lösen, dadurch, dass sie zusätzlich Geld drucken. Aber die Restriktion kommt eben von der politischen Seite her, dass die Verlierer dieses Prozesses sich dann dagegen positionieren.
Ist unser Geld kaputt?
Ich würde sagen, ja, unser Geldsystem ist kaputt. Ich würde das ablesen nicht an den offiziell gemessenen Inflationsraten. Ich würde es eher ablesen an dem Volumen der Zentralbankbilanzen, die stark gewachsen sind in den letzten Jahren in den meisten Industrieländern und auch im Wesentlichen in der Unfähigkeit der Zentralbanken und der politischen Entscheidungsträger, von diesen hohen Ausgabenverpflichtungen wieder runterzukommen.
Ich sehe auch gar keine Möglichkeit, da wieder runterzukommen. Also selbst wenn ich das wollen würde, wenn ich jetzt morgen Bundeskanzler werden würde und ich sage, ich will da runterkommen, dann das mache ich einen Tag lang und am nächsten Tag sage ich, naja, pfeif drauf, machen wir einfach so weiter, weil das, ich bleibe an der Macht und die Zusammenhänge sieht ja eh keiner. Also dieses, was du vorher beschrieben hast, diese, du hast wunderbar in einem relativ kurzen Erklärstück gesagt, warum wir von einer Inflation, einer Ausweitung der Geldmenge, einer ungedeckten Geldmenge zu diesen politischen Polarisierung kommen. Aber den Zusammenhang, der wird ja nicht thematisiert, nicht in der Bild-Zeitung, nicht in der ARD und auch vielleicht von uns Bitcoinern, aber das ist immer noch eine kleine Nische.
Richtig, also es wird nicht direkt gesehen, es wird von großen Teilen der Presse und der Medien nicht thematisiert und damit kommt der Zusammenhang natürlich auch nicht bei den Menschen an. Was natürlich bei den Menschen ankommt, ist, dass es nicht mehr so gut läuft wie früher. Also viele sind der Meinung, dass wir wirtschaftlich absteigen. Viele sind der Meinung, dass die Mittelschicht unter Druck geraten sind und viele sehen das auch, machen das auch an ihren persönlichen Verhältnissen fest und deswegen treffen sie Wahlentscheidungen anders, als sie sie früher getroffen haben. Und das sehen wir jetzt natürlich auch an der Veränderung der politischen Landschaft. Richtig ist, wenn wir mit dem Problem umgehen wollen, also wenn wir das Problem beseitigen wollen, wenn wir zurück wollen zu einer stabileren Gesellschaft und auch zu einer stabileren politischen Landschaft, dann müssen wir erstmal das Problem erkennen. Und erst wenn wir es erkannt haben, dann können wir es auch adressieren. Sonst wird die breite Öffentlichkeit natürlich die entsprechende Therapie auch nicht akzeptieren.
Interessant ist, dass diese Polarisierung und diese Wahlentscheidungen offenbar immer noch getroffen werden auf eine Art Sündenbockpolitik. Ja? Also die Linken sagen, die Reichen sind schuld, die Rechten sagen, die Ausländer sind schuld. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Umfragen ansieht, dann ist Inflation, Teuerung, Lebenshaltungskosten, Wohnkosten mit dieser letzten Inflationswelle ganz oben auf der Sorgenliste. Das passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen. Sollten die Leute da nicht langsam drauf kommen, dass das möglicherweise dann doch andere Gründe hat als diese Sündenböcke, die sie sich gerade ausgesucht haben?
Naja, die Sündenböcke, die werden jetzt von der Politik ausgesucht. Und ich könnte auch sagen, die Politik sucht sich Sündenböcke aus, weil sie das eigentliche Problem nicht ansprechen wollen. Das eigentliche Problem sind zentralbankfinanzierte Staatsausgaben. Und alle politischen Parteien leben im Wesentlichen davon, dass sie Versprechungen machen, die sie dann auch erfüllen wollen oder müssen nach den Wahlen. Und diese Versprechungen, die kosten in der Regel Geld. Die Kassen sind leer, das wissen wir. Deswegen vertrauen bisher alle politischen Parteien immer noch drauf, zusätzliche Staatsausgaben über zusätzliche Schulden zu finanzieren. Aber die Schuldenstände sind in den meisten Ländern inzwischen so hoch, dass das nur noch möglich ist, wenn wir im Rücken eben die Zentralbanken haben, die dann zusätzlich Staatsanleihen ankaufen. Und wenn wir das Problem angehen wollen, dann heißt das, einerseits anhaltend restriktive Geldpolitiken, also die Zentralbanken würden jetzt nicht schon wieder die Zinsen senken und vielleicht nicht schon wieder im Hinterkopf Pläne schmieden, Staatsanleihen zu kaufen. Aber wenn die Zentralbanken die Zinsen jetzt auf Dauer straff halten, würde es auch heißen, dass die Staaten gezwungen werden, Ausgaben zu kürzen, also zu priorisieren, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und das würde, glaube ich, weltweit einen Kurswechsel in wichtigen Politikfeldern erzwingen, beispielsweise in der Migration, auch bei der Klima- und der Umweltpolitik und wahrscheinlich auch bei der Sozialpolitik, was natürlich auch politisch sehr schwer zu verkaufen ist. Und hohe Zinsen würden natürlich auch die Unternehmen zwingen, die Produktion effizienter zu gestalten, zu restrukturieren, vielleicht auch wieder aggressiver Innovationen voranzubringen. Und das können sie nur, wenn wir auch umfassend Regulierungen dann zurückschneiden. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem, dass sich in den letzten 10 bis 20 Jahren im Windschatten der sehr expansiven Geld- und Finanzpolitiken ja auch sehr einschneidende Regulierungen breit gemacht haben. Das gilt insbesondere auch für die Europäische Union. Und die größten Sündenfälle sind da die Taxonomie der Europäischen Union, also der Wille oder der Plan, alle Investitionen, alle Unternehmen in Europa nach Umwelt- und Klimakriterien zu klassifizieren und dementsprechend auch Kredite zuzuweisen, dann die Lieferkettengesetze und sicherlich auch der Klimazoll, der auf uns zukommt.
Derzeit läuft eine Spezialaktion bei Coinfinity. Für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.2024 anlegt, da fallen die Gebühren auf 0,99% der Kaufsumme. Und dem nicht genug. Wenn ihr Was Bitcoin bringt in einem Wort draufhaut, dann fallen die Gebühren nochmal um 21% für die ersten 6 Monate. Die Aktion läuft bis zum 11.12.24, aber alle Sparpläne, die in diesem Zeitraum angelegt werden, die profitieren davon bis zum 11.12.25, also mehr als ein Jahr. Schaut gleich rein bei coinfinity.co und Coinfinity auf allen App Stores. Nutzt den Code Was Bitcoin bringt, nutzt diese Aktion und holt euch Bitcoin-Sparpläne. Investieren ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten. Das ist ideal auch für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Das grenzt dann schon an Planwirtschaft.
Richtig. Taxonomie ist Planwirtschaft und wir müssen wissen, dass die Taxonomie für die Europäische Union beschlossen ist, also die Umsetzung läuft, die Berichtspflichten laufen auf die Unternehmen und auf die Banken zu und wir haben eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte viele Beweise dafür, dass Planwirtschaft nicht funktioniert, wenn der Staat anfängt, mit welchen guten Zielen auch immer, die wirtschaftliche Entwicklung zu planen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das in die falsche Richtung läuft, aus im Wesentlichen zwei Gründen. Den einen Grund hat Friedrich August von Hayek sehr schön herausgearbeitet, indem er gesagt hat, um die wirtschaftliche Entwicklung richtig zu planen, braucht man sehr, sehr viele Informationen, auch über zukünftige Entwicklungen. Und einzelne politische Entscheidungsträger werden nicht in der Lage sein, alle diese Informationen zu sammeln und zu haben und ständig abzudaten, weil die Wirtschaft verändert sich ja auch schnell. Und der zweite Grund ist natürlich auch, dass jeder politische Entscheidungsprozess sehr stark von Lobbyorganisationen beeinflusst wird. Und selbst wenn die ursprünglich mal die Entscheidung gut intendiert ist, kann sie dann in die falsche Richtung führen, weil gewisse Lobbygruppen dann hier den ganzen Prozess in eine andere Richtung treiben.
Und dieses lockere, massig vorhandene Staatsgeld, das da gedruckt wird, sorgt dafür, dass die Bürokraten ständig beschäftigt sind und auch gut bezahlt werden. Und es sorgt natürlich auch zur Konzentration an der Spitze der Unternehmen, die dann wiederum Lobby sich leisten können. Und am Schluss hast du dann eine Bürokratie, Korporatie, wie man auch immer das nennen will, aus Großunternehmen und staatlicher Bürokratie, die sich quasi untereinander ausmachen, wohin es gehen soll.
Richtig, und die dann von Geld finanziert werden, was am Ende von den Zentralbanken über die Notenpresse zur Verfügung gestellt werden. Wir hatten ja in Deutschland seit 2008 einen immensen Beschäftigungsboom. Aber wenn man jetzt mal genau guckt, wo denn die Beschäftigung aufgebaut wurde, dann wurde sie nämlich nicht in der Industrie aufgebaut. Da fällt die Beschäftigung in der Tendenz. Deutschland ist ja auch ein Industrieland, also unser Wohlstand basiert auf der Industrie. Aber die Beschäftigung wird jetzt im öffentlichen Sektor aufgebaut. Also immer mehr Regulierungen erfordern natürlich auch, dass diese Regulierungen auf den Weg gebracht werden, dass die Regulierungen umgesetzt werden, dass sie kontrolliert werden und dass die ganzen privaten Unternehmen natürlich auch jede Menge Berater jetzt brauchen, wenn sie diese sehr komplexen Regulierungswerke umsetzen müssen. Also es entstehen sehr, sehr hohe Kosten durch die Bürokratie, die im Wesentlichen lange Zeit nur dadurch getragen werden konnten, dass die Finanzierungskosten bedingt durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gering waren oder der Staat dann Förderprogramme auf den Weg gebracht werden, die private Akteure dann für die steigenden Kosten kompensiert haben. Das Problem der jetzigen Regierung ist, die ja eigentlich so weitermachen wollte wie die vorangegangenen Regierungen, ist im Wesentlichen, dass die Zentralbank ja aufgrund der angestiegenen Inflation die Zinsen angehoben hat, also die billigen Finanzierungskosten nicht mehr da waren, die EZB auch keine Staatsanleihen mehr gekauft hat, also nicht die finanzpolitische Feuerkraft mehr gegeben hat, die es eigentlich gebraucht hätte, jetzt um diese sehr ambitionierten Ziele umzusetzen.
Aus Perspektive der Staates und der Bürokratie gebraucht hätte.
Richtig.
Weil wir sind ja jetzt, also ich denke mir, du sitzt da so cool, ja, aber das ist ja alles furchtbar.
Also das ist ja wirklich. Also es ist furchtbar, ja, es ist furchtbar.
Aber wo führt uns das hin? Was, also ohne die Frage, wir kommen dann auch zur Frage, wie man dagegen steuern kann und Bitcoin und so weiter, aber ich sehe jetzt zum Beispiel, Wenn wir jetzt von heute, vergessen wir mal Bitcoin, wenn wir jetzt von heute auf morgen einfach nur auf einen harten Fiat-Kurs schwenken sollten, aus irgendeinem Grund, dann würde das zu unglaublichen Verwerfungen führen. Ja? Und die Leute würden genauso wie bei der Inflation jetzt nicht checken, wer eigentlich schuld ist oder woher das kommt. Das heißt, es könnte zu weiteren Extremformen der Politik kommen, möchte man sich gar nicht ausmalen. Aber gleichzeitig der Kurs, den wir eingeschlagen haben, wenn wir den fortführen, wo landen wir dann?
Naja, wir landen in der Planwirtschaft. Ich habe mich auch sehr intensiv mit Japan befasst, wo dieser Prozess jetzt Europa vielleicht 10 bis 15 Jahre vorausläuft. Und eine Planwirtschaft ist an sich ist stabil. Also da gibt es keine große Wirtschaftskrise, keine furchtbare Wirtschaftskrise. Aber der Wohlstand verfällt halt Stück für Stück sehr langsam, was dazu führt, dass dann mehr Menschen unzufrieden sind, wirtschaftlich und persönlich. Und dann, wie schon diskutiert, an die politischen Ränder driften. Und deswegen, wenn wir diesen Prozess nicht fortsetzen wollen, der aus meiner Sicht in Europa vergleichsweise weit fortgeschritten ist, dann brauchen wir Reformen. Und die Frage ist nur, wer diese Reformen umsetzt und wie die Notwendigkeit von Reformen dann an die breite Öffentlichkeit kommuniziert wird. Also wenn ich jetzt mal auf Deutschland schaue, ich glaube, breite Bevölkerungsschichten haben verstanden, dass es so eigentlich nicht mehr weitergeht. Also dass wir bereits den Karren weit in den Dreck gefahren haben, aber eine Diskussion, woran das liegt und wie wir es besser machen können, die hat noch nicht eingesetzt und ist natürlich auch ein Risiko, dass in der Situation, wo schon breite Bevölkerungsschichten unzufrieden sind, dann sich auch Leute dann politisch profilieren, die mit dem falschen Rezept daherkommen.
Ich sage immer, in Deutschland müsste man eigentlich nur diese ganze Bürokratie, die Steuern, wenn man das mal aus dem Weg räumt, auch viel Umwelt- und Klimapolitik und den Deutschen sagt, ihr dürft jetzt wieder so viel arbeiten und produktiv sein, wie ihr wollt, dann ist das Problem wahrscheinlich eh innerhalb von 2 Jahren gelöst. In Deutschland zumindest. In anderen Ländern weiß ich es nicht.
Ja, ich würde das so sehen. Also Reformen sind natürlich auf die kurze Frist immer schmerzhaft. Einerseits wirtschaftlich schmerzhaft. Das wird natürlich zum kleinen Einbruch kommen. Aber vielleicht auch deshalb schmerzhaft, weil sich die Menschen wieder an andere Ideen gewöhnen müssen. Ich würde aber auch sagen, dass Deutschland immer noch sehr viele gut ausgebildete, disziplinierte Menschen hat, die auch wieder produktiv arbeiten würden, wenn sie gelassen werden würden und wenn sich das für sie auch lohnen würde. Also das Leistungsprinzip müsste natürlich schon wieder höher gesetzt werden, als es derzeit der Fall ist.
Also da springen jetzt viele meiner Hörer und Zuseher im Kreis und schreien, jetzt redet doch endlich über Bitcoin, redet doch endlich über Bitcoin. Bitcoin löst das alles. Und ich meine, da hätten wir ja dann diese Idee eines harten Geldes wieder. Und es ist ein extremer Gegenentwurf. Gibt es sowas wie, also ich, was ich mir da vorstelle ist, eigentlich müsste man statt auf Reformen zu setzen, die ich meiner Meinung nach, die ich auch nicht kommen sehe, müsste man einfach dieses neue Geldform gewähren lassen und die Leute nutzen lassen, die sagen, wir arbeiten auf hartem Geld.
Ja, also im Wesentlichen ist das Geld, hat im Wesentlichen immer eine Restriktionsfunktion. Ja, also weiches Geld, das haben wir jetzt rausgearbeitet, schafft die Möglichkeit für den Staat, zusätzliche Ausgaben voranzubringen, die in der Regel politisch motiviert sind und nicht durch Leistung motiviert sind und das führt dann dazu, dass Stück für Stück der Staat natürlich auch die private Wirtschaft dann verdrängt.
Ja.
Ja. Gleichzeitig sinkt die Glaubwürdigkeit des Staates, es sinkt auch die Glaubwürdigkeit des Geldes und es setzt die Suche nach Alternativen ein. Ja, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Alternativen. Also die Flucht in Sachwerte, glaube ich, hat auch in Deutschland, hat in ganz Europa, im ganzen Euroraum schon lange eingesetzt. Und dann ist am Ende die Frage, welcher Sachwert ist für die Menschen der naheliegendste? Traditionell ist Gold so ein Sachwert, in dem man flüchtet, wenn man das Vertrauen ins Geld verliert. Man kann natürlich auch Immobilien kaufen, man kann Aktien kaufen. Und jetzt gibt es eben diese neue Variante, das ist der Bitcoin. Das ist auch so eine Art Sachwert. Wenn ich der Meinung bin, dass das Papiergeld auf Dauer einen Wert verlieren wird, dann kann ich mein Papiergeld jetzt in Bitcoin tauschen und kann damit den Wert meiner Ersparnisse sichern. Der Nachteil von Bitcoin ist aus meiner Sicht, dass Bitcoin intellektuell immer noch vergleichsweise komplex ist. Also ich kann in den Laden gehen und Gold kaufen, da kann ich mein Papiergeld auf den Tisch legen und dann kriege ich das Gold rübergereicht und ich kann es einstecken und nach Hause tragen. Der Zugang für Bitcoin ist deutlich schwieriger. Also ich brauche erstmal einen Computer, was nicht alle Leute haben. Und ich muss mich natürlich intellektuell mit diesem Vermögenswert auch erstmal anfreunden, weil der ist jetzt nicht physisch vorhanden. Also ich kriege jetzt nicht hier das Gold auf den Tisch gelegt und ich kann das anfassen und mit nach Hause nehmen und auch täglich vielleicht aus meinem Safe rausholen und gucken, ob es noch da ist. Das ist ein virtueller Wert, der im Internet vorhanden ist und wo ich auch nicht weiß, ob irgendwann dann vielleicht auch der ganze Mechanismus abgeschaltet wird, könnte ich mir jetzt so vorstellen.
Das kann aber beim Euro auch passieren.
Das kann beim Euro auch passieren. Wir suchen ja jetzt nach Substituten für den Euro, die eine höhere Glaubwürdigkeit haben. Also von daher glaube ich, hat der Bitcoin in breiten Bevölkerungsschichten natürlich immer noch ein Akzeptanzproblem, weil sich viele nicht, einfach nicht vorstellen können, was das ist und warum das ein Geld sein kann, weil ich das so nicht anfassen kann und weil auch die Zahlungsfunktion des Bitcoins, die Transaktionsfunktion noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also mit Geld und vielleicht auch mit Gold kann ich mir vorstellen, dass ich da Dinge kaufen kann, dass ich das auf den Tisch legen kann und was dafür bekomme. Die Möglichkeiten, wo ich mit Bitcoin einkaufen kann, sind immer noch vergleichsweise beschränkt, obwohl ich auch in Leipzig ab und zu das eine oder andere Schaufenster sehe, wo da steht, Sie können hier mit Bitcoin bezahlen.
Ich glaube, diejenigen, die das machen, machen das nicht, weil sie glauben, dass wir in 2 Jahren alle mit Bitcoin bezahlen werden. Das ist so eine Idee, die sich festgesetzt hat von Anfang an. Ich glaube, die signalisieren eher so, wir verstehen euch und eure Werte. Und es ist eher eine Form von das Wort klingt so furchtbar, ist so schlecht konnotiert inzwischen, aber es ist wirklich im Wahrsten des Wortes eigentlich eine Wertegemeinschaft. Mhm. Und was ich mir halt denke, ist, wenn du das erwartest, wenn du sagst, okay, die breite Bevölkerung greift jetzt zu Bitcoin, dann hast du sowieso, dann brennt die Straße. Also das jetzt, wenn das jetzt passieren würde, ich bin eigentlich ganz dankbar, dass es nicht so schnell passiert. Selbst in Argentinien, wo offenbar das Verständnis nach 3 oder 4 Hyperinflationen endlich angekommen ist, dass vielleicht die Notenbank, die das ganze Geld druckt, was damit zu tun hat und dann einer wie Milei gewählt wird, auch dort greifen die Leute jetzt nicht, wechseln jetzt nicht massenweise zu Bitcoin, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, also bei Bitcoin steht immer noch die Wertaufbewahrungsfunktion im Vordergrund. Also ich verliere das Vertrauen in die Papierwährungen, in die Fiat-Währungen und suche dann eben nach einem Substitut, wo ich meine Ersparnisse aufbewahren kann, ohne dass sie Wert verlieren. Allerdings muss ich den Zugang finden. Aber ich glaube, was du sagst, ist richtig. Mit höheren Inflationsraten steigt natürlich auch der Drang nach Substituten zu suchen. Mhm. Und im Moment sind die Inflationsraten wieder offiziell gemessen moderat, vielleicht ehrlich gemessen ein bisschen höher.
Viel höher.
Also wahrscheinlich.
Ganz ehrlich. Also die offiziell gemessene Inflationsrate ist ja auch immer auf der Basis von dem, was vorher war. Also die Preise, die wir immer noch in den Supermärkten, in den Restaurants und so weiter sehen, sind absurd. Ja. Und die meisten Menschen haben nicht so eine hohe Einnahmenserhöhung erlebt. Ja? Und daher kommt ja auch diese Unzufriedenheit.
Richtig. Und ich habe mir neulich nochmal die Zahlen angeschaut für die gefühlte Inflation im Euroraum. Die Europäische Kommission, die misst ja die gefühlte Inflation im Euroraum und ich glaube, die lag jetzt fürs zweite Quartal 2024, wenn ich das richtig erinnere, bei 13,5%, also deutlich höher über der offiziell gemessenen.
Und sollte nicht die gefühlte Inflation eigentlich die offizielle Inflationsrate sein? Weil die gefühlte Inflation, das, was bei den Leuten ankommt, ist doch das Entscheidende, nicht das, was irgendwelche Statistiker sich irgendwo im Kämmerchen ausrechnen.
Richtig, also das kann man jetzt so oder so sehen. Die Notenbankvertreter würde sagen, da greift Murphy's Law, also die Leute empfinden steigende Preise subjektiv stärker als fallende Preise und machen das dann natürlich stärker in ihrem Kopf fest, wenn sie dann gefragt werden, wie hoch die Inflation ist. Aber ich glaube in der Tat, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die gefühlte Inflation oder die wahre Inflation, wenn es die wirklich auch gibt, die wird es nicht geben. Die Inflation wird immer von der Messung abhängig sein, aber die Kaufkraftverluste liegen ja wahrscheinlich deutlich über offiziell gemessene Inflation, was auch zeigt, dass die Leute das Vertrauen in das Papiergeld verlieren. Und deswegen haben alternative Währungen oder alternatives Geld durchaus eine Berechtigung. Und da spielt Bitcoin eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es eben nicht politisch beeinflussbar ist. Und das ist jetzt das Spannende. Wir haben ja auch andere Konzepte gesehen hier für alternative Währungen, die Facebook-Coin, wie sie mal hieß, ja, aber da hatte man auch den Eindruck, Herr Zuckerberg kann auch wieder politisch beeinflusst werden vom US-amerikanischen Kongress, aber das ist für Bitcoin eben nicht der Fall. Also der Algorithmus ist festgelegt, wer hinter dem Algorithmus steht, ist unbekannt und der Algorithmus an sich ist nicht politisch erpressbar. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr spannendes Konzept, was vielleicht auch in Zukunft eine Restriktion sein wird, wenn die wichtigen politischen Entscheidungsträger nicht in der Lage sind, zu sparen, die Ausgaben zu begrenzen und sich immer wieder darauf verlassen, dass dann zusätzliche Staatsausgaben durch die Staatsanleihenkäufe der Zentralbanken abgesichert werden.
Also auf dieser ganz abstrakten Ebene, für mich persönlich ist Bitcoin wirklich marktregelt. Die Staaten haben sich so weit entfernt von irgendeiner Form von Restriktion. Also die einzige Restriktion, so gesehen haben ja die MMTler, Modern Monetary Theory, hat ja recht, mehr oder weniger, wenn sie sagen, die einzige Restriktion ist quasi die Inflation bzw. der Vertrauensverlust der Masse. Alles andere ist eigentlich egal. Ja, da können wir eigentlich machen, was wir wollen. Theoretisch könnte ja gerade Deutschland zum Beispiel noch viel mehr Geld drucken, auf Basis des Vertrauens, das die Menschen in Deutschland bringen. Wenn ihr die D-Mark noch hättet, könntet ihr überhaupt Geld drucken ohne Ende, weil die Leute würden das international, würden die D-Mark euch aus der Hand reißen. Ja, da würde es mit der D-Mark heute eine D-Mark-Stablecoin geben, die wahrscheinlich auf einem Level wäre mit dem US-Dollar. Also würde es D-Mark-Tether geben, die die Welt dominieren würde. Und ihr müsstet Schulden ohne Ende produzieren, um die zu decken, weil die ganze Welt D-Mark will. Aber gut, das ist eine andere Timeline. Der Markt hat also Bitcoin eingeführt. So, jetzt würde ich gerne mit dir das kurz einmal im Gedankenexperiment durchspielen, weil du hast ja deinen Mises gelesen und da gibt es ja jetzt nicht so viele, wie man das machen kann. Ja? Weil du auch gesagt hast, Bitcoin wird eher verwendet für diese Wertspeicherfunktion und das ist ja auch eine Kritik,
die im jetzt, Moment, ja.
Das ist eine Kritik, die jetzt auch ganz oft kommt. Ja? Mhm. Ist das nicht auch das, wie man es erwarten würde? Das ist nämlich Regressionstheorem, es muss erstmal einen Wert haben, am Tag davor quasi, und dass eine neue Geldform erstmal dieser Wert gefunden werden muss, bevor überhaupt wirklich ernsthaft in einer Massenadoption Unit of Account, also quasi Recheneinheit, und Unit of Transaction, also Tauscheinheit, daraus wird. Dass das jetzt gleichzeitig passiert in manchen Geschäften und dass ich auch mit Bitcoin als Geld verwende, dahingestellt, das ist ein kleines Hobby. Aber als Masse müssen wir erstmal feststellen, was ist das Ding überhaupt wert? Und das findet in meinen Augen statt durch diese Adoption des Wertspeichers. Und der kann noch lange dauern.
Richtig, ja. Und das wird natürlich auch davon abhängen, wie sich die Papierwährungen entwickeln werden. Also du hast ja gerade schon kurz angesprochen, dieses exorbitante Privileg der Staaten, die Weltwährungen zur Verfügung stellen. Das war jetzt erstmal die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Dollar ist ja seit dem Bretton Woods-System spätestens die Weltleitwährung. Und das hat natürlich, wie du sagst, richtig zusätzlich Ausgabenspielräume für die Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen, weil wenn die Vereinigten Staaten von Amerika mehr Geld drucken, indem die Fed Staatsanleihen kauft, dann kommt der Dollar unter Abwertungsdruck. Und da viele Länder auf der Welt den Dollar, ihre Währungen an den Dollar gebunden halten, kaufen sie dann Dollars, um ihre Währungen gegenüber dem Dollar zu stabilisieren. Und diese Dollar werden sie dann in US-Staatsanleihen tauschen. Also das schafft zusätzliche Ausgabenspielräume und natürlich auch einen gewissen Anreiz, über die Verhältnisse zu leben, wie man das jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika schon in den 70er Jahren erlebt haben. Damals hat man ausgehend von den 60er Jahren über die Notenpresse einen Krieg finanziert, den Vietnamkrieg und auch viele zusätzliche Sozialausgaben. Das hat dann die hohe Inflationsphase der 1970er Jahre eingeleitet. Aber die hat eigentlich dadurch ein Ende gefunden, dass es ein Substitut gab. Das war die Deutsche Mark. Also man konnte durchaus, wenn man der Meinung war, dass der Dollar andauernd an Wert verlieren wird, konnte man dann Dollars in deutsche Mark tauschen, weil die Deutsche Bundesbank hat damals eine sehr viel stabilitätsorientiertere Geldpolitik verfolgt als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann drohte es den Vereinigten Staaten von Amerika, dass sie dieses Privileg, dieses exorbitante Privileg verlieren. Sie konnten sich Ende der 70er Jahre nicht mehr in Dollar verschulden im Ausland. Sie mussten D-Mark-Anleihen und Schweizer Franken-Anleihen ausgeben. Und das war dann übrigens auch der Startpunkt für die geldpolitische Wende. Plötzlich kam ein neuer Zentralbankpräsident, Paul Volcker, der hat, koste es, was es wolle, die Zinsen hochgezogen und hat der Inflation in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt das Rückgrat gebrochen. Und das Ganze hat dann natürlich auch notwendige Reformen nach sich gezogen. Also die Geldpolitik hat klar signalisiert, dass sie keine Staatsanleihen mehr kaufen wird. Und dann hat es Reformen gegeben in den Vereinigten Staaten unter Ronald Reagan, in Deutschland hier Helmut Kohl, im Vereinigten Königreich unter Margaret Thatcher. Und es war möglich, weil, wie Margaret Thatcher gesagt hat, there is no alternative. Es gab keine Alternativen. Und die Frage heute ist, ob Bitcoin eine ähnliche Restriktion sein kann, weil der Euro ist es definitiv nicht mehr.
Absolut nicht. Hätte es sein können, aber der Zug ist abgefahren. Das ist mit Volker faszinierend, weil das war dieses eine Beispiel dafür, dass es schon möglich ist.
Es ist möglich.
Wirklich auch politisch sich aufs Schwer zu stürzen und auch eine Rezession, eine schwere Wirtschaftskrise in Kauf zu nehmen, zur Adjustierung auch wieder der Wirtschaft. Die D-Mark als Gesamtprojekt ist eigentlich auch der Beweis gewesen, es ist möglich, das zu machen, aber unterm Strich ist das in Amerika, ist es heute nicht, sehe ich das nicht mehr und ich sehe es nicht auch mit die D-Mark gibt es nicht mehr. Das ist das, was ich gemeint habe. Nicht? Also mit die legendäre D-Mark wäre heute ein toller Stablecoin. Ja? Die Welt würde das Zeug kaufen. Jetzt kauft die Welt lustigerweise Dollar, weil das noch das beste Pferd im Stall ist der Fiat-Währungen.
So ist es. Also der Dollar ist sicherlich noch das beste Pferd im Stall der Fiat-Währungen. Aber natürlich die Ausblicke, die fiskalischen, sind nicht rosig für die Vereinigten Staaten von Amerika. Also ich folge jetzt der Berichterstattung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie sich denn Donald Trump und seine Herausforderin oder Frau Harris jetzt verhalten werden fiskalisch. Und das Ergebnis ist eigentlich, dass beide fiskalisch nicht diszipliniert sein werden. Aber das würde ja darauf hindeuten, dass die Fed weiter im großen Umfang Staatsanleihen kaufen wird und dass damit das Vertrauen in den Dollar natürlich auch verloren gehen würde.
Aber dann reden wir mal darüber, okay, wenn du sagst, Bitcoin könnte dieses Korrektiv sein, als extern, wie würde das politisch aussehen? Also Trump hat ja schon geredet über Bitcoin. Jetzt kann man sagen, okay, das ist purer Zynismus, der will nur Wählerstimmen, der wird davon nichts umsetzen, bla bla bla. Kann sein, gut möglich. Aber es kann auch sein, dass er quasi einen Prozess anstößt, vielleicht auch unterbewusst, wo dann Bitcoin integriert wird irgendwo auf staatlicher Ebene und ihn auch gar noch nicht ihn wird das auch dann nicht treffen. Also es wird nicht so sein, dass er dann deswegen seine Ausgaben nicht tätigen kann. Aber vielleicht fängt da ein Prozess an, dass diese Restriktion über Bitcoin reinkommt, die dann in 10 Jahren greift.
Aber wie würde es konkret aussehen, ein Prozess? Also würde die Fed jetzt Bitcoin kaufen oder wie stellst du dir das vor?
Das ist eine gute Frage.
Also ich glaube nicht, dass die Fed Bitcoin kaufen kann. Wenn die Fed die Restriktion des Bitcoins akzeptiert, ja, dann ist eigentlich die einzige Frage, die sich stellt, geben wir das exorbitante Privileg an den Bitcoin ab oder signalisieren wir glaubwürdig, dass wir keine Staatsanleihen mehr im großen Umfang kaufen werden und der amerikanische Staat deshalb gezwungen sein wird, die Ausgaben zu konsolidieren. Und ich glaube, jeder politisch vernünftige Mensch in den Vereinigten Staaten von Amerika, jetzt wahrscheinlich auch unabhängig von Trump und Harris, wird sich dann wahrscheinlich für die zweite Option entscheiden, so wie es auch Ende der 70er Jahre der Fall ist. Also bevor die Vereinigten Staaten von Amerika ihr exorbitantes Privileg abgeben, werden sie sich dann wahrscheinlich doch für Ausgabenkürzungen entscheiden.
Ah, dass sie quasi das Privileg behalten und quasi eine kurze Phase des Schmerzes akzeptieren.
Richtig.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Es gibt ja das ist natürlich extrem abstrakt und sehr, sehr oberflächlich, aber natürlich könnte man durch den Aufbau von Bitcoin-Reserven in der einen oder anderen Form signalisieren, dass wir haben das Kapital, wir sind solide. Ich glaube, es könnte in diese Richtung, aber ob das jetzt gebunden wird, oder das weiß ich auch nicht. Das
ist ja, ich glaube, man muss wissen, wie Geldpolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert. Das funktioniert einfach über den Ankauf von Staatsanleihen. Ja, und wenn ich zu viele ankaufe, dann ist es inflationär. Und wenn ich klare Signale setze, dass ich mit dem Ankauf zögerlich bin, dann ist es auch ein klares Signal für die Stabilisierung der Währung. Dazu brauche ich keine Bitcoin in der Bilanz. Also ich glaube, das Selbstverständnis des Federal Reserve Systems geht immer in die Richtung, dass man durch seine Politik Signale den geldpolitischen Kurs für die Welt vorgibt. Und ich glaube, diese Kompetenz wird man nicht abgeben, auch nicht teilweise an Bitcoin. Es reicht aus, um die Glaubwürdigkeit des Dollars zu sichern, dass man eben signalisiert, dass man mit dem Ankauf der Staatsanleihen in Zukunft zurückhaltend sein wird.
Eine Zeit lang.
Ja, ausreichend lange. Ne? Und das kann man über den Zins signalisieren. Und das war traditionell natürlich das dominierende geldpolitische Instrument. Jetzt haben wir natürlich eine Welt, wo man konventionelle Geldpolitik macht über Zinsveränderungen, aber auch unkonventionelle Geldpolitik über sogenanntes Quantitative Easing. Und auch da braucht es aus meiner Sicht dann auch ein Signal. Und das war, glaube ich, in den letzten Monaten der geldpolitischen Straffung, waren die Zinserhöhungen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve klar. Man hat die Leitzinsen angehoben. Aber bei dieser quantitativen Straffung, ja, beim Quantitative Tightening, waren die Signale doch sehr gemischt. Also die Bank von Japan hat zum Beispiel weiter Staatsanleihen gekauft, obwohl sie offen über Zinserhöhungen nachgedacht hat, auch ein bisschen Zinsen erhöht hat. Die EZB hat klar Zinsen erhöht, aber kaum quantitativ gestrafft bei den Beständen von Anleihen. Und die FED war irgendwo da weitergegangen, aber trotzdem ist sie nicht auf das Niveau zurückgekehrt vor Einsetzen des Quantitative Easing. Ja, und ich glaube, da müsste dann noch mehr passieren, dass die Glaubwürdigkeit der Währung gesichert wird.
Sind wir jetzt schon, das ist jetzt eine wichtige Frage, weil natürlich, sollten wir eine richtige Kehrtwende in der Geldpolitik sehen, in Richtung hoher Zinsen, straffer Geldpolitik und so weiter, dann würde das auch Bitcoin als Asset durchaus den Wind aus dem Segel nehmen. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja.
Sind wir da jetzt schon oder ist das etwas, das in 20 Jahren schlagend wird oder vielleicht dann auch erst, weil die Leute in Bitcoin flüchten, schlagend wird? Weißt du, was ich meine? Also sind wir jetzt schon, weil wir hatten jetzt eine Phase der steigenden Zinsen, da hat dann aber die Wirtschaft sehr schnell gestöhnt und bla bla und jetzt, obwohl eigentlich die Inflation noch immer sehr hoch ist, fallen die Zinsen schon wieder.
Richtig. Also ich glaube, auch da muss man genau hinschauen auf die unterschiedlichen Währungsräume. Ich denke, Japan überhaupt nicht. Also da sind die Zeichen ganz klar zu einer Fortsetzung dieser sehr expansiven Geldpolitik. Auch im Euroraum würde ich sagen, auch durch die Ankündigung des sogenannten Transmissionsschutzinstruments, also einer Verpflichtung der Europäischen Zentralbank, wenn sich da Risse im Währungsraum zeigen, dann im großen Umfang auch wieder Anleihen von überschuldeten Euro-Staaten zu kaufen.
Also wir sind auch bei den ganzen Wortkreationen sind wir auch schon so auf einem Sozialismus-Level. Das ist einfach schon, ich meine, das ist ja, Transmissionsschutzmechanismus oder was?
Transmissionsschutzinstrument.
Transmissionsschutzinstrument, okay.
Ja, ja, also, aber ich glaube, in den USA ist es nicht so klar. Ja, also ich glaube, dass die USA Zinsen erhöht haben, auch ganz klar an die Märkte lange Zeit signalisiert haben, dass sie nicht so schnell bereit sind, wieder mit den Zinsen runterzugehen. Und sie haben auch bei der Verkürzung der Bilanz mehr getan als die anderen Währungsräume.
Spannend.
Allerdings hat man jetzt gesenkt und deswegen muss man ganz genau hingucken, in welche Richtung das geht. Dieses exzessive Schwemmen der Finanzmärkte mit Liquidität habe ich jetzt in der letzten Phase, obwohl sich da vielleicht schon wieder eine Rezession abzeichnet oder Instabilitäten abzeichnen, habe ich jetzt gerade in den USA noch nicht beobachtet. Also deswegen könnte man durchaus argumentieren, dass man in den USA dann doch vielleicht gelernt hat, dass sehr expansive Geldpolitiken Nachteile haben. Und dass man deshalb jetzt mit einer Rückkehr zu einer sehr expansiven Geldpolitik doch zögerlicher ist.
Oder man hält sich einfach ein bisschen Munition in der Hinterhand, weil das System ist ja auch so fragil. Mhm. Wir haben so viele, ich meine, seitdem ich auf der Uni war, war irgendwie alle 3 Jahre Wirtschaftskrise. Das heißt, wir wissen ja nicht, es könnte ja morgen wieder etwas passieren.
Ja, aber ich glaube, Munition haben die Zentralbanken ohne Ende. Also die Zentralbankbilanz ist nach oben offen, die kann unbegrenzt wachsen. Also Munition im Sinne von Ankauf von Wertpapieren und Vermögensmärkten, die ist unbegrenzt da. Ja, also von daher könnte ich das Argument jetzt Munition in der Hinterhand, das wird oft für diese Zinsschritte gebraucht. Ich glaube aber, die richtige Waffe in Form von Krisen ist eben der Ankauf von Vermögenswerten.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine, dass man quasi sagt, dass man in nur unter Anführungszeichen ruhigen Zeiten versucht, so hart am Wind zu segeln wie irgend möglich. Um zu signalisieren, wir sind bereit, die Zinsen zu heben, die Wirtschaft auch mal stöhnen zu lassen, wir sind dazu in der Lage. Aber dann, wenn etwas bricht, wenn irgendwo ein schwarzer Schwan auftaucht, eine Wirtschaftskrise, eine Bankenkrise, ein Krieg, was auch immer, dann ist man da und flutet das System wieder mit Geld, genauso wie wir es 2020 gesehen haben, was meiner Meinung nach ein ganz, weil ich dachte auch an eine Normalisierung der Geldpolitik bis 2020. Und dann war mir klar, okay, das wird einfach nicht passieren. Die werden einfach bei jeder Krise weiter hineinschütten. Und wenn es nicht die Amerikaner sind, dann schüttet halt wer anderer rein. Aber am Ende des Tages werden auch die Amerikaner das tun, weil sie auch am wenigsten zu verlieren haben, ironischerweise.
Ja, das ist richtig. Aber sie haben viel zu verlieren. Sie haben ihr exorbitantes Privileg zu verlieren. Und das muss man jetzt im Hinterkopf behalten. Also ich habe den Eindruck, dass sie jetzt zögerlicher geworden sind, als dass diese bedingungslose Flutung der Finanzmärkte mit billiger Liquidität habe ich jetzt so noch nicht beobachtet. Also du kannst recht haben, dass das wiederkommt, aber dann müssen sie wissen, dass sie ihr exorbitantes Privileg riskieren,
aber
vielleicht an dem Bitcoin.
Also, ja genau.
Aber das, an dem Bitcoin und ans Gold. Man könnte beides nennen. Ich glaube, dass es bei den Fiat-Währungen keine Alternativen gibt. Aber das könnte durchaus passieren und man muss ja auch die Signalfunktion sehen. Also nehmen wir mal an, Die Gold- und Bitcoin-Preise steigen jetzt ab morgen wieder sehr stark an, steil an, dann ist es ein sehr klares Signal eines Vertrauensverlusts in die Weltleitwährung. Und da wird man sich in Washington ganz klar überlegen müssen, ob man sich das leisten will oder leisten kann.
Aber Washington hat ja durchaus die als Einzelstaat immer noch mit Abstand größten Goldreserven und könnte ja relativ schnell große Bitcoin-Reserven aufbauen. Und hätte dann eben zumindest das Argument, dass sagen, naja, uns stört es nicht, wenn es steigt, wenn unsere Reserven steigen dann im Wert. Und Bitcoin ist ja auch gestiegen von $3,000 auf $70,000. Und da ist nirgends in der Zeitung gestanden, dass jetzt das Vertrauen in den Dollar deswegen verloren geht.
Ja, aber es ist ein Signal. Also ich glaube schon, es gab ja die Zeiten, wo die Bitcoin-Kurse stark gestiegen sind und jetzt steigen auch wieder die Goldkurse. Ich glaube, da gibt es schon eine Diskussion über die Glaubwürdigkeit des Geldes. Und wir müssen ja auch sehen, dass viele Länder, jetzt hier unter den BRIC-Staaten zum Beispiel, schon lange die Weltleitwährungsfunktion des Dollars in Frage stellen. Auch große Länder wie China, die in der Vergangenheit im sehr, sehr großen Umfang US-Staatsanleihen gekauft haben. Für die stellt sich immer natürlich die Frage, was kaufe ich stattdessen? Na, Gold beispielsweise, das ist ja was, was wir jetzt in den letzten Monaten beobachtet haben. Aber ich glaube, dass die Vereinigten Staaten da schon was zu verlieren haben und auch diese staatlichen Akteure in der BRICS-Welt oder generell unter den Emerging Markets und den Entwicklungsländern natürlich da auch eine wichtige Rolle spielen.
Also Ende Oktober ist wieder eine BRICS-Sitzung, wo die Russen, aber die Russen machen das halt jedes Mal, gesagt haben, ja, wir wollen jetzt hier Golddeckung, ich glaube 40% oder 30% Golddeckung, aber das Problem ist natürlich, der Euro ist bereits, ist, wenn man das so rechnen willst, ist der Euro auch heftig Gold gedeckt, mit über 13.000 Tonnen. Der Dollar hat 8.000 Tonnen. Also es heißt immer, die Chinesen kaufen Gold, ja, aber die Chinesen haben immer noch deutlich weniger Gold als der Westen und deswegen können sie gar nicht auf eine Golddeckung oder eine Goldwährung gehen, weil der Westen hat ja, mehr Gold.
Ja, Golddeckung würde ich anders verstehen. Also Golddeckung heißt ja ein festes Austauschverhältnis zwischen Gold und der nationalen Währung. Also wir könnten die natürlich festlegen, dieses Austauschverhältnis. Aber die Glaubwürdigkeit der Papierwährung oder der Goldwährung wird ja dann dadurch gesichert, dass man sich diesem Austauschverhältnis verpflichtet und nicht ständig das nach oben korrigiert wird. Ja, immer mehr Dollar pro eine Einheit Gold. Das wäre dann ein ganz klares Zeichen für den Vertrauensverlust in die entsprechende Papierwährung. Ich sehe es eher so, dass die BRICS-Länder jetzt rausgehen aus dem Dollar. Ne, vielleicht auch als Sanktionierung gegen diese in der Vergangenheit sehr expansive Geldpolitik. Aber eine Golddeckung muss natürlich weitergehen. Also da brauche ich erstens ausreichend Gold und ich brauche vor allem ein Austauschverhältnis zwischen Gold und der nationalen Währung, das nicht verändert wird. Und die Diskussion habe ich jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Also dass die Russen sagen, wir wollen jetzt einen fixen Wechselkurs, Bindung,
ja, ein fixer
zwischen dem Rubel und dem Gold.
Ein fixer Wechselkurs ist auch zu rigide. Ja. Das funktioniert dann eine Zeit lang und dann ist es wieder kaputt und dann muss man wieder erklären, was jetzt passiert ist Ich denke nur darüber nach, also ich sehe ja das mit dem exorbitanten Privileg, wobei man dazu sagen muss, dass die Amerikaner, es gibt ja auch eine Fraktion bei den Amerikanern, die immer schon verstanden haben, dass das exorbitante Privileg, die Weltwährung zu drucken, auch Nachteile mit sich bringt. Also du musst zum Beispiel permanente Außenhandelsdefizite fahren, du musst die Welt mit Dollar versorgen, sonst funktioniert das nicht. Also du kannst nie das machen, was Deutschland macht und mehr exportieren als importieren. Ich denke mir halt, ich sehe halt eine Möglichkeit, dass wir auf ein System zulaufen, in dem du wirklich in Fiat handelst, auf Basis von Stablecoins, potenziell auf Basis einer Dollar-Stablecoin, die einfach, also was ich dann nicht sehe, ist, wozu ich dann auch den Euro brauche, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber und dann halt in Bitcoin sparst. Und wenn die Amerikaner in der Lage sind, die Bitcoin-Industrie und Bitcoin-Reserven auf amerikanischen Boden zu holen, dann haben sie dort bereits quasi die Basis für das nächste Geldsystem auf Privatebene gesichert. Und das würde auch nur dort gehen. Und die Kommunisten in China, können mit Bitcoin nichts anfangen. Also ja, die Elite schon, die wird wahrscheinlich ihr Geld in Bitcoin bunkern, damit sie damit flüchten kann, falls es zum nächsten Purge kommt. Aber als für die Gesamtbevölkerung kannst du das dort nicht ausrollen, sonst verlierst du die Kontrolle. Und das ist eben der Vorteil der Amerikaner, dass sie ihre Kontrolle über andere Mechanismen ausüben.
Ja, ich glaube, die Amerikaner haben zwei große Vorteile. Also erstens, sie haben ein besseres Gefühl für marktwirtschaftliche Prinzipien.
Als alle anderen.
Als alle uns. Anderen, einschließlich Kontinentaleuropa, würde ich sagen. In England ist vielleicht noch ein bisschen anders, teilweise zumindest. Und dann haben sie natürlich auch eine Führungsrolle bei den Weltfinanzmärkten. Auf den Finanzmärkten wird sehr viel Geld gemacht, vergleichsweise einfach. Und ich glaube nicht, dass sie diese Führungsrolle auf den Weltfinanzmärkten abgeben wollen. Also dazu sind die ganzen Finanzmarktakteure, die Investmentbanken, glaube ich, auch zu politisch einflussreich. Und wenn Bitcoin aus welchen Gründen auch immer eine zukunftsweisende Technologie oder ein zukunftsweisendes Finanzmarktsegment sind, dann ist es natürlich auch schlau, dieses Finanzmarktsegment in den USA zu behalten und nicht der Schweiz zu überlassen.
Das darf man nicht vergessen, dass in einem Fiat-System, einem globalen, natürlich auch der König an der Spitze steht und dann auch maximal davon profitiert, auf allen Ebenen, nicht nur durch die Ausgabe der Weltwährung, sondern auch durch das, was eben zurückkommt über den Finanzmarkt.
Richtig, und hinter der Weltleitwährung steht immer ein hochentwickelter Finanzmarkt. Und ein hochentwickelter Finanzmarkt ist immer ein liberalisierter Finanzmarkt, der geringe Transaktionskosten hat, weil eben viele Transaktionen dort stattfinden.
Kannst du uns zum Abschluss eine kleine Prognose abgeben, was du glaubst, dass passieren wird? Mit dem Dollar, mit dem Euro, mit Bitcoin, mit den Regierungen, werden wir so eine Wende sehen? Wird es da eine Phase der Vernunft geben? Gibt es wieder einen Reagan und eine Thatcher?
Ja, also ich kann es natürlich nicht voraussehen, ne? Das ist klar. Ich kann nur in Szenarien denken. Also Szenario 1 ist das positive Szenario. Also wir haben jetzt im Windschatten der über Jahrzehnte hinweg expansiven Geld- und Finanzpolitiken, die auch einhergegangen sind mit sehr einschneidenden Regulierungen, eben negative Wachstums- und Verteilungseffekte beobachtet, die unsere Gesellschaften destabilisiert haben. Also Währungsstabilität, wirtschaftliche Stabilität, politische Stabilität und gesellschaftliche Stabilität sind immer miteinander verbunden, früher oder später. Und über diesen gleitenden Währungsverfall haben wir jetzt auch einschneidende Implikationen für unsere Gesellschaften. Und wenn wir das nicht weitergehen wollen, dann brauchen wir jetzt wieder eine geldpolitische Straffung, eine Stabilisierung der Währung, die einhergehen muss mit einer Konsolidierung der Staatsausgaben und Reformen. Das tut politisch weh, ist aber notwendig. Wir haben schon besprochen, dass es durchaus in der Wirtschaftsgeschichte auch Episoden gab, wo das passiert ist und auch durchgesetzt wurde. Wenn es auch vielleicht dann die gegebene Regierung dann nach 4 Jahren das Amt kostet. Und ich halte die Wahrscheinlichkeit eigentlich für am höchsten, dass das in den USA passiert zuerst. Einfach deshalb, weil ich argumentieren würde, dass die US-amerikanische Gesellschaft immer noch die freiheitsverbundenste ist, also der Gedanke der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit da am stärksten in der Gesellschaft verankert ist. Und deswegen würde ich hoffen, dass sich das dann über welche Wege auch immer dort durchsetzen wird. Und wenn sich dort durchsetzt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch in anderen Ländern dann der Reformdruck wieder steigen wird, also zum Beispiel in Kontinentaleuropa oder im Vereinigten Königreich oder vielleicht sogar auch in Japan. Das ist Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2 heißt, wir machen so weiter wie bisher. Aber das würde ja heißen, dass wir dann Stück für Stück in eine Planwirtschaft abgleiten. Es werden immer mehr staatlich gelenkte Investitionen über die Notenpresse finanziert. Das geht einher mit Wohlstandsverlust und mit wachsender politischer Unzufriedenheit. Und ich bin mir nicht ganz klar, wie wir das dann in demokratischen Systemen kanalisieren würden, wenn immer mehr Wähler dann an die extremen Ränder abdriften und nicht ganz klar ist, mit welchen Reformvorschlägen dann Extreme politische Parteien daherkommen würden. Dann ging man vielleicht wieder hier Planwirtschaft in Deutschland, wie wir es schon in Ostdeutschland hatten. Also das ist was ich nicht gerne sehen würde. Deswegen würde ich hoffen, dass die USA jetzt zurück zu einem Reformprogramm finden. Und wenn die zurück zum Reformprogramm finden, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es in Europa kommt. Und das würde natürlich dann auch auf eine Sicherung, auf eine Stabilisierung der Fiat-Währungen rauslaufen. Das wäre jetzt nur eine halb schöne Nachricht für Bitcoin, weil Bitcoin würde dann wahrscheinlich nicht zur Weltwährung aufsteigen. Andererseits könnte man immer noch Bitcoin dann zuschreiben, dass es maßgeblich dazu beigetragen hat, diese Reformen zu erzwingen.
Aber ich kann mir also ein Szenario aus heutiger Sicht ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, indem es zu einer sage ich mal, vernunftgeleiteten politischen Willensbildung kommt, wieder auf einen Pfad der fiskalischen Verantwortung zurückzukehren, ohne einen externen Schock wie Bitcoin.
Ja, die Restriktion ist ganz klar Bitcoin. Ja. Das würde ich auch sehen, weil wenn die Geldpolitik weiterhin expansiv ist, dann wird der Bitcoin-Kurs ansteigen. Und je mehr ansteigt, desto attraktiver ist es natürlich auch für die Leute umzusteigen. Und dann hätte Bitcoin natürlich auch seine Rolle erfüllt, hier eine Restriktion zu setzen für zentralbankfinanzierte Staatsausgaben der Vereinigten Staaten von Amerika, wie es in den 70er Jahren noch die Deutsche Bundesbank übernommen hat.
Ja, und man darf eins nicht vergessen, das ist mir schon sehr wichtig. Ich sehe halt diese Transaktionsrolle von Bitcoin, von der wir auch schon oft geredet haben, die sehe ich in erster Linie, weil du gehst in Leipzig die Geschäfte, schön und gut. Was ich sehe, sind Beispiel Noster als ein Beispiel, was ich Lightning-Netzwerk als Mittel zum Zweck, was ich sehe, sind halt neue Formen der Online-Geschäftsmodelle, die ohne Bitcoin gar nicht möglich sind. Und da sind wir noch nicht. Da muss Bitcoin zuerst mal sich quasi auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene als eine Form von Standard durchsetzen und dann würde die Regulierung so zerfallen, dass diese Dinge leichter möglich sind. Heute ist das alles so stark durchreguliert. Die EU möchte das ja alles komplett ruinieren. Das passt dann wieder zum Planwirtschaftlichen. Das glaube ich aber nicht, dass passieren wird, weil die Chancen sind einfach zu groß, online damit Geschäftsmodelle zu bauen, die einfach spannend sind. Und das wird kommen, es wird nur ein bisschen länger dauern als erwartet. Ja.
Also so eine Währung funktioniert ja nur dann, wenn alle diese Währung halten.
Ja.
Ja? Also möglichst viele Leute müssen diese Währung halten. Und wenn möglichst viele Leute diese Währung halten, dann sind auch theoretisch viele Transaktionen möglich. Also wenn ich der Einzige bin, der Bitcoin hält, kann ich keine Transaktionen machen. Und es werden nur noch mehr Leute Bitcoin halten, wenn die Fiat-Währungen weiter an Vertrauen verlieren. Das ist die Voraussetzung.
Oder wenn der digitale Raum als sein eigener Raum immer stärker wächst.
Das tut er.
Und Bitcoin ist eben das erste Mal, dass wir dort einen Wertspeicher, Austausch, Währung, wie auch immer man das nennen möchte, hat, der meiner Meinung nach eben noch ganz neue Dinge ermöglichen wird, die wir heute noch gar nicht sehen. Und das heißt, Bitcoin steht da, was das betrifft, tatsächlich erst am Anfang. Aber das ist zumindest meine Meinung.
Ja. Ja, auch dass ich Transaktionen machen kann, ohne dass eine Bank zwischengeschaltet ist. Das ist ja schon faszinierend, von einem Land ins andere, ohne Zeitverzögerung, ohne Wechselkurseffekte. Ne? Das ist schon spannend und ich glaube, dass da auch ein großes Potenzial liegt.
Ich habe gestern zum Beispiel den Premium-Account bei Albi freigeschaltet. Albi ist ein Lightning-Dienstleister, den ich auch verwende für Spenden und Messages, die man mir schicken kann, etc. Das ist ein Klick. Da muss ich doch noch nichts mehr eingeben und so. Ja, das ist ein Klick und es fühlt sich für jemanden, der die Freiheit liebt, fühlt es sich großartig an. Ob das jetzt nur ich bin oder ob das die ganze Welt in Zukunft so sehen möchte, ich glaube, dass es so viele Hürden abbaut, wenn man das Ganze global betrachtet, dass es wird sich durchsetzen online. Es wird sich durchsetzen und wir sind da, was das betrifft, eben noch am Anfang und das ist eine Ebene, über die wir jetzt auf dieser strukturellen Währungsebene noch gar nicht reden werden. So, jetzt möchte ich aber nicht, dass ich das letzte Wort habe, deswegen hast du noch einen Gedanken im Kopf zu dem, was, weil ich habe dich jetzt 2 Minuten unterbrochen.
Ja, wenn du mir ein Stichwort gibst, vielleicht zur Zukunft von Bitcoin. Also ich finde es faszinierend, die Idee über einen Algorithmus, ein Geld zu schaffen, das keinen politischen Restriktionen unterliegt und auch so vorausschauend, dass dafür ein Bedarf besteht und dass das auch so weitreichende gesellschaftliche Implikationen haben kann. Ne? Und von daher bin ich sehr froh, dass es Bitcoin gibt. Ich hoffe mir natürlich, dass die Restriktion möglichst früh greift, ja? Was vielleicht auch dann die Verbreitung des Bitcoins beschränkt. Aber ich denke, die Restriktion ist aus meiner Sicht die wichtigste Funktion, die Bitcoin hat. Obwohl natürlich, da denkst du schon weiter als ich, da muss ich mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer reinarbeiten, wahrscheinlich die Möglichkeiten bei der praktischen Anwendung auch sehr, sehr groß sind und dem sollten wir uns natürlich auch nicht verschließen.
Also ganz banal gesagt, beim Euro, wir haben es ja auch vorher schon beim Frühstück diskutiert, der Euro bietet mir zumindest die Möglichkeit, mit einer Währung auch in Spanien und in Italien und Deutschland zu bezahlen. Ja. Es macht ja eigentlich zumindest im digitalen Raum nicht wirklich Sinn, 160 verschiedene Währungen zu verwenden. Das ist einfach Point, also wenn ich eine Alternative habe, sehe ich nicht den Grund dafür, warum ich da jetzt auch noch Wechselkurse und Banken und PayPal dazwischen schalten muss.
Ja, das ist richtig. Also die monetäre Balkanisierung macht natürlich keinen Sinn. Ist natürlich so, dass bei einer gemeinsamen Währung natürlich eine ganz, ganz komplexe Institution dahinter steht. Wir haben beim Euro jetzt eine gemeinsame Währung für 20 Staaten, aber da stehen eben 20 Staaten dahinter mit 20 unterschiedlichen Finanzpolitiken und 20 unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken, was politisch natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem ist für die Stabilität dieser gemeinsamen Währung.
Ja.
Und die Idee ist natürlich sehr, sehr spannend, dass über dieser gemeinsamen Währung eine sehr, sehr viel umfassendere gemeinsame Währung stehen könnte, nämlich der Bitcoin, alle Menschen, die in Österreich, Deutschland, der Schweiz, aber auch in Guinea oder in den Vereinigten Staaten oder in Japan Bitcoin gebrauchen, da haben wir jetzt zumindest mal die gemeinsame Währung, ja, ohne dass ich dafür eine Institution brauche, die dahinter steht und die natürlich auch politisch beeinflusst werden kann.
Der Euro ist für mich das beste Beispiel dafür, warum es Bitcoin braucht. Also der Euro war der Versuch, auf Basis der deutschen Geldpolitik, der Bundesbank-Geldpolitik, ein politisches Geld zu schaffen, das sich an Regeln der Stabilität hält und ist auf allen Ebenen komplett gescheitert.
Also man wollte eigentlich ein entpolitisiertes Geld schaffen, ein stabiles Geld für ganz Europa, was keinem politischen Einfluss unterliegt. So ist es eigentlich, glaube ich, auch in den europäischen Verträgen verankert. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil dann das Ergebnis gewesen. Und deswegen ist wahrscheinlich Bitcoin dann doch die bessere Alternative.
Möglicherweise ist der Satoshi Nakamoto einer von denen, die auch am Euro schon mitgebastelt haben und gesehen haben, okay, shit, das hat nicht funktioniert, versuchen wir es nochmal. Professor Gunter Schnabel, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diese super spannende Folge. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Danke an Selektiv für die Gastfreundschaft, dass wir bei Ihnen aufnehmen konnten, weil mein Studio heute gesperrt ist. Wie gesagt, die Links kommen in die Description. Auch deine Links zu Twitter etc. kommen in die Description. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Wien.
Ja, vielen Dank für die Einladung in diese wunderschöne Stadt.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.